Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Und das sind heute unsere Themen.
Spannungsfrage. Etliche Intel-Prozessoren benötigen dringend ein Update. Rücksprung. Wie alte Systemkomponenten Windows verwundbar machen. KI für mich. Geschenke-Genius sucht nach den passenden Präsenten. Und das digitale Logbuch. Medienkompetenz.
Braucht ein BIOS-Update. Das Ganze ist leider nicht mit einem Windows-Update oder ähnlich machbar, sondern das muss wirklich über ein BIOS-Update gemacht werden. Und im Endeffekt kann man leider nur darauf setzen, dass diese Nachricht möglichst weit rausgeht, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, die davon potenziell betroffen sein könnten.
Das sagt Florian Meislinger vom Prozessorhersteller Intel. Und wer immer einen einigermaßen aktuellen und leistungsfähigen PC sein eigen nennt, die oder der könnte betroffen sein. Dann nämlich, wenn es sich um einen Desktop-Computer handelt, nicht mit einem Prozessor von AMD, das ist ja der zweite große Player bei den CPUs, und auch nicht mit einem ARM-Prozessor, über diesen erfolgreichen Newcomer hatten wir ja vor kurzem berichtet, sondern wenn es sich um einen aktuellen Desktop-Computer mit einer CPU eben von Intel handelt. Die Intel-Prozessoren aus der sogenannten Raptor Lake-Generation, die sind seit Oktober 2022 im Markt und haben jetzt wohl ein Problem. Und zwar ein gravierendes Problem. Michael Gessert, wenn wir das Ganze mal salopp formulieren, da besteht wohl eine ernstzunehmende Chance, dass die Prozessoren sich selbst grillen, schrotten und dann ausfallen?
Genau so ist das. Und etwas weniger salopp formuliert könnte man auch sagen, da besteht wirklich eine signifikante Chance oder vielmehr Gefahr, dass diese Raptor Lake Prozessoren der 13. und 14. Generation degradieren, also irreparable physische Schädigungen erleiden, und zwar im Normalbetrieb, und dann entweder zu Abstürzen des Rechners führen oder eben wirklich total ausfallen.
Das könnte man dann als den GAU für die User bezeichnen, da geht dann nichts mehr. Wie ist dieses Problem aufgefallen?
Naja, da gab es halt diverse Berichte über ausgefallene Rechner mit Raptor Lake CPUs, vielfach eben zunächst mal von Hardcore-Usern wie Gamern oder Betreibern von Gaming-Cloud-Diensten. Es gab auch schon eine gewisse kritische Diskussion im Netz, ob Intel hier eventuell ein Problem zu vertuschen oder kleinzureden versucht. Aber Ende Juli hat dann Intel das Offenkundige bestätigt und gesagt, es gibt ein Problem und wir werden versuchen, das mit einem sogenannten Microcode-Update für die Prozessoren zu fixen. Dieser Microcode, das ist salopp gesagt das Betriebssystem für diese Prozessoren selbst, mit dem kann der Hersteller sehr differenziert einstellen, wie sich die Prozessoren verhalten.
Das heißt ja dann eigentlich, zu diesem Zeitpunkt war auch schon klar, was die genaue Ursache für die Instabilitäten, diese Degradation, also die physische Schädigung und die Totalausfälle der Raptor Lake CPUs war.
Genau, es ist ganz offenbar so, dass die Prozessoren eben in ihrer bisherigen, in ihrer Auslieferungskonfiguration zu hohe Spannungen anfordern, genauer gesagt zu hohe Spannungsspitzen. Und diese Spannungsspitzen, die können dann eben, wie sich peinlicherweise herausgestellt hat, die Prozessorarchitektur überfordern und den Prozessor degradieren und abrauchen lassen. Das muss nicht zwangsläufig passieren, aber das kann passieren und passiert eben auch.
Ja, das hört sich nach einem ziemlich heftigen Konstruktions- oder Konfigurationsfehler bei Intel an. Aber gerechterweise muss man sagen, die Konfiguration moderner Prozessoren, das ist eine ziemlich heikle Angelegenheit. Es geht da um eine diffizile Balance und Abwägung zwischen Performance und Stabilität. Und dabei sind auch noch neben dem Prozessorhersteller die Mainboard-Hersteller mit im Spiel und natürlich die Userinnen und User.
Grundsätzlich die Performance von den Prozessoren heutzutage ist relativ entkoppelt von der Gigahertz-Zahl oder was da draufsteht auf dem Produkt. Die wird vielmehr davon bestimmt, wie viel Strom der Prozessor pro Zeit verbraucht und verbrauchen darf. Das ist die sogenannte TDP. Da geht es um die Thermal Power, um die Hitzeenergie, die er pro Zeit produzieren darf und wegbringen kann. Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem sehr stark von der Spannung.
Daniel Gruß ist Professor an der TU Graz und ein absoluter Experte für Details, besonders für Details bei der Stromversorgung von Prozessoren. Und er ist einer der Entdecker des Spectre-Meltdown-Problems bei modernen Prozessoren, das 2018 die IT-Branche erschütterte. Damals konnte er mit Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass unter bestimmten, eigentlich nicht vorhergesehenen Umständen CPUs fehleranfällig werden und sich dabei zum Beispiel Verschlüsselungsverfahren aushebeln lassen. Manipulationen bei der Spannung von Prozessoren können diese instabil machen, und zwar sowohl Überspannungen als auch Unterspannungen. Aber für das quasi normale Spannungsbalancefenster hat er eine schöne Analogie.
Wir können das zum Beispiel mit einem Auto vergleichen oder mit der Formel 1. Die haben heute Spritlimits. Wie viel Sprit dürfen sie verbrauchen über ein Rennen? Jetzt könnte ein Fahrer natürlich am Anfang die ganze Zeit Turbo fahren, aber müsste dann am Ende vom Rennen so viel Geschwindigkeit rausnehmen, dass die anderen ihn überholen. Und beim Prozessor ist das genau das Gleiche. Auch aktuell, das war in den letzten 5 Jahren sehr beliebt, dass man die Systemperformance gar nicht durch Übertakten raufbringt, sondern durch Undervolten, indem man die Voltage runterdreht, die Frequenz gleich lässt. Dadurch kann der Prozessor aber länger auf der höheren Frequenz laufen, dadurch, dass die Voltage niedriger ist.
Das Herunterschrauben der Spannung, der Undervoltage-Betrieb, kann also sogar für höhere Rechenleistung sorgen. Nur drohen da dann ab einer gewissen Unterspannung Instabilitäten. Das alles ist ziemlich ungewöhnlich, denn normalerweise wird auch die Spannung hochgeschraubt, soll der Prozessor übertaktet werden. Auch beim aktuellen Raptor Lake-Problem spielt das eine gewichtige Rolle. Sogenannte Overclocking-Szenarien. Den Versuch also, mit speziellen Hardware-Konfigurationen mehr als die Standardleistung aus dem Prozessor herauszulocken, den will Intel nach wie vor gar nicht grundsätzlich beschneiden. Florian Meislinger.
Wenn man sich ein neues Mainboard kauft, mit dem aktuellen BIOS drauf, eine CPU draufsetzt, dann läuft das auf Intel Standard. Und damit existiert dieses Problem auch nicht. Wenn jetzt jemand aber eben sich entweder ein Overclocken versuchen möchte oder da generell Experte ist und dann auch seine CPU übertakten möchte, dann fällt das auch aus der Garantie raus. Das ist aber immer schon so gewesen, also wenn man seine CPU übertaktet, das geht ja mit den K-CPUs, dann ist das immer außerhalb der Garantie.
Na, das hört sich jetzt ein bisschen verwirrend an. Intel hat ja gerade ein Notfall-Microcode-Update ausgerollt. Das begrenzt diese Spannungsspitzen und wird aber offenbar nur bei Beachtung der Intel-Default- oder Standardeinstellungen bei der BIOS-Konfiguration dann richtig wirksam. Und trotzdem können Mainboard-Hersteller nach wie vor andere, möglicherweise performantere Einstellungen anbieten oder vorsehen, mit denen dann aber wiederum die Prozessoren gegrillt werden.
Ja, das habe ich Florian Meislinger von Intel auch gefragt und so ganz schlau bin ich aus einer Antwort nicht geworden. Das ist nach wie vor ein komischer Graubereich. Die Mainboard-Hersteller haben da weiterhin Gestaltungsfreiräume, die sollen auch bleiben. Die auch deutlich teurere K-Serie dieser Intel-Prozessoren, die hat ja zum Beispiel keine Overclocking-Sperre. Da haben die Kunden ja auch quasi einen Anspruch darauf, dass die overclockt werden können. Nur aber keine Garantie. Die gab es mal zusätzlich zu kaufen bei diesen Prozessoren, jetzt aber nicht mehr.
Aber die auf 5 Jahre verlängerte Garantie, Michael, von Intel auf die möglicherweise betroffenen CPUs, die gibt es.
Die gibt es. Und zwar für die direkt von Intel gekauften, dann auch die von sonstigen Anbietern gekauften. Und die gibt es selbst für die sogenannten Tray-Prozessoren, also die für OEM-Anbieter vorgesehenen CPUs ohne Originalverpackung, für die Intel normalerweise keine Garantie bietet.
Die auf 5 Jahre erweiterte Garantie ist ja ein netter Zug, nur nutzen gerade private User ihre Systeme deutlich länger. Wenn die also durch schleichende Degradation dann eben nach 5 Jahren plus, sagen wir mal, nach 2 Monaten später dann ausfallen, dann sind die ja trotzdem gekniffen und auch professionelle oder gewerbliche Betreiber, die ihre Computersysteme nach Ablauf der Abschreibungsfristen in den Sekundär- und Refurbished-Markt geben, die könnten hier dann noch Einbußen haben.
Das sehe ich auch so als mögliches Problem und Florian Meislinger von Intel hat mir dazu gesagt, nach Intels Einschätzung sei es wenig wahrscheinlich, dass Prozessoren bzw. Systeme erst nach 5 plus x Jahren ausfallen. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung von Intel. Beim von Daniel Gruß und Kollegen aufgedeckten Spectre- oder Meltdown-Problem damals, da betrugen die Performance-Einbußen ja nach den notwendigen Patches 10-20%. Hier bei diesem Intel-Problem, da sind aber offenbar keine signifikanten Performance-Einbußen zu erwarten, angeblich auch keine Stabilitätsprobleme durch die reduzierte Spannung.
Spannungsprobleme bei Prozessoren von Intel und die Folgen, darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke. Ja, genug der Hardware-Probleme, beschäftigen wir uns wieder mit Software. Auf der Black Hat-Konferenz und der DEFCON in Las Vegas versammelten sich letzte Woche wieder IT-Sicherheitsexperten aus aller Welt, um ihre neuesten Erkenntnisse auszutauschen. Und klar, dass es dabei oft um Microsofts Betriebssystem Windows geht. Diesmal hat ein Hacker über ein besonders beängstigendes Problem berichtet. Als Anwender merkt man es nicht, auch wenn man betroffen ist. Und man kann auch nichts dagegen tun. Einzelheiten von Achim Killer.
To downgrade heißt herabstufen. So nennt man es, wenn Cyberkriminelle etwa die Datenkommunikation im Internet so manipulieren, dass nicht das stärkstmögliche Verschlüsselungsverfahren zum Einsatz kommt, sondern ein schwächeres oder gar keins. Die Schadsoftware Black Lotus wiederum hat im letzten Jahr derartigen Downgrade-Angriffen ein neues Ziel erschlossen. Sie stuft den Sicherheitslevel des Windows Boot Managers herunter. Und der IT-Sicherheitsexperte Alon Lefjev nun hat auf der Black Hat vor ein paar Tagen gezeigt, dass das gesamte Windows-System angreifbar ist.
Downgrade-Attacken sind nicht neu. Angreifer kennen sie und haben sie gegen den Secure-Boot-Modus eingesetzt. Aber in meinem Untersuchungsbereich der Virtualisierung und anderen Windows-Themen, da sind sie noch nicht ausprobiert worden.
Es ist ein Proof of Concept, den Lefjev präsentiert hat. Der Nachweis, dass ein Downgrade-Angriff auf Windows grundsätzlich möglich ist. Kein Exploit, der sofort einsetzbar wäre. Im Zentrum von Lefjevs Angriffsszenario steht das Windows-Update-System. Die Kommunikation zwischen dessen Server und der Client-Komponente ist unzureichend gesichert. Einige wichtige Dateien sind nicht verschlüsselt, sodass sie von potenziellen Angreifern manipuliert werden können. Die Folge wäre ein Betriebssystem, dessen Systemsteuerung anzeigt, sämtliche Sicherheitsupdates seien installiert worden. In Wahrheit aber würden alte, löcherige Systemkomponenten ausgeführt. Dynamic Link Libraries, Treiber und sogar ein angreifbarer Betriebssystemkern. Auch künftige Updates könnten an der prekären Situation nichts ändern. Sie würden zurückgewiesen, da das Betriebssystem stets vorgeben würde, auf dem aktuellen Sicherheitsstand zu sein und keine Patches zu benötigen. Windows würde quasi nicht nur die Anwender täuschen, sondern auch sich selbst. Lefjev erwartet, dass ähnliche Probleme auch in anderen Programmen entdeckt werden.
Meine Untersuchung zielt auf Windows ab, aber die Idee, Software und Betriebssysteme auf ein veraltetes Sicherheitsniveau zurückzusetzen, die kann möglicherweise auch bei anderen Betriebssystemen wie Linux und macOS angewendet werden. Ich würde sagen, dass das ein gutes Forschungsthema für die Zukunft sein kann.
Alon Lefjev hat Microsoft bereits im Februar über die Schwachstellen informiert, die er entdeckt hat. Der Konzern hat die Probleme bestätigt, sie durchnummeriert und zwei CVE-Nummern vergeben. Common Vulnerabilities and Exposures. Die Lücken, die für einen Downgrade-Angriff ausgenutzt werden können, gehören somit offiziell zu den bekannten Schwachstellen und Anfälligkeiten von Windows. Und sie sind noch nicht gestopft worden. Microsoft hat noch keine Patches für und über sein löcheriges Update-System an die Anwender ausgeliefert. Das lässt darauf schließen, dass die Probleme gravierend und grundsätzlicher Natur sind.
Achim Killer über alte Systemkomponenten, die Windows unsicher machen können.
Computer und Kommunikation. KI für mich. Coole Apps. Angetestet von Fabian Neuenzeit und Robin Niehaus.
Robin, ich bin in ein paar Wochen auf einer Hochzeit.
Cool.
Von meinem Cousin. Ich finde bei sowas nur immer blöd, damit so 0815 Geschenke aufzulaufen. Geld, Gutschein. Ich habe da lieber was Persönliches. Jetzt war ich in der Stadt, habe da aber irgendwie nichts gefunden.
Fabi, dafür brauchst du auch nicht mehr in die Stadt zu fahren. Dafür haben wir mittlerweile eine KI.
KI für mich, das wird heute ganz praktische Lebenshilfe. Denn das Problem, das unsere Autoren mit einer KI-App in den Griff bekommen wollen und uns dabei dann auch mitnehmen, das ist ja wirklich alltäglich. Man möchte seinen Mitmenschen gerne eine echte Freude zum Feste machen und hat gleichzeitig Angst, dass man enttäuscht, weil man was Sinnloses oder Überflüssiges schenkt, weil es nicht passt oder selbst gehäkelte Wollsocken nun wirklich nicht der richtige Style sind. Geschenke Genius soll da Abhilfe schaffen, das richtige Präsent je nach Person und Anlass. Wie soll das funktionieren?
Ja, das Ganze ist auf jeden Fall erstmal eine Website. Das ist für alle erstmal praktisch, die, so wie ich persönlich auch, immer mit dem Speicherplatz zu kämpfen haben. Wir müssen da keine App herunterladen. Und dann funktioniert die KI so ein bisschen wie ein Fragebogen, durch den wir uns eben durchklicken können. Wir geben dann verschiedene Infos zu der Person an, die wir beschenken möchten. Und daraus ermittelt die KI dann Vorschläge, was es denn so werden könnte an Geschenken. Und das erklärte Ziel der KI ist auch, Schenken müheloser und einfacher machen.
Und ich habe es einfach mal durchgespielt für mein Hochzeitsgeschenkproblem. Also als erstes will die KI wissen, okay, was ist das Geschlecht? Dann, wie steht man eigentlich zu der Person, die man beschenken will? Also ist es der Großvater, der Neffe oder ein Arbeitskollege? Bei mir war es eben der Cousin. Dann geht es weiter zum Alter, nur eine Altersgruppe, die angegeben werden muss. Dann gibt es eine Liste aus fast 30 Hobbys und Interessen, wo man ganz viel Verschiedenes auswählen kann. Sportarten, Kunst und so weiter. Ich habe einfach mal Gartenarbeit und DIY und Camping und Outdoor genommen. Weiter geht's zu den Charaktereigenschaften, von denen man eben sagt, okay, das passt irgendwie zur Person, das nicht, da ist das ganze Portfolio dabei, ehrgeizig, neugierig, aber auch sowas wie abergläubisch. Ich habe einfach mal ganz unkreativ neugierig genommen. Dann wird noch gefragt, wie wohnt die Person eigentlich? In einem Haus, in einer Wohnung, Garten oder in einer Stadt, auf dem Land? Dann noch der Beruf, also was macht die Person, ist sie Schülerin oder ist sie Student? Zuletzt, das hat mich ein bisschen gewundert, wurde dann noch die Religion abgefragt und dann last but not least noch der ganze Datenschutzwust, einmal zustimmen und dann rattert die KI los.
Hört sich an, als ob man für gute Ergebnisse einen ziemlich vollständigen Personalbogen samt Lebenslauf des Beschenkten eingeben muss.
Ja, das stimmt, das hört sich erstmal so an. In den FAQs muss man aber sagen, wird zumindest klar, dass die Daten nach der Verarbeitung durch die KI auch wieder gelöscht werden. Also wenn wir den Angaben trauen, dann speichern und archiviert die KI unsere Daten zumindest nicht, auch wenn wir echt viel preisgeben müssen.
Gut, dann kommen wir zum Punkt. Kann denn Fabi jetzt bei der Hochzeit gefahrlos sein Geschenk übergeben? Oder sollte er doch lieber mal Verwandte und Bekannte fragen?
Ja, das kann auf jeden Fall nicht schaden, aber die KI hat mir dann guten Stupser in die richtige Richtung gegeben. Ich finde nämlich, die Vorschläge auf der Liste sind cool. Da war dann sowas bei wie Wikinger-Schach, ein tragbarer Lautsprecher für draußen oder eine elektrische Luftpumpe. Man muss halt sagen, man ahnt, durch welche Klicks welche Antworten zustande gekommen sind. Okay, aber es ist trotzdem irgendwie hilfreich. Natürlich sind zwischendurch auch mal echt zusammenhangslose Sachen dabei. Sowas wie ein Wettschein bei mir, wo ich mir dachte, okay, das ist es jetzt irgendwie nicht. Was aber cool ist, ist es immer eine Begründung dabei. Bei dem Lautsprecher zum Beispiel, dass der eben für Musikliebhaber ist, die aber gleichzeitig nicht auf Mobilität verzichten möchten. Also man kann sich gut überlegen, passt das nicht.
Ja, und nach eigenen Angaben arbeitet die KI bei Geschenke Genius auch mit verschiedenen statistischen Techniken, mit deren Hilfe wir dann eben mehr die Angaben nutzen können, um tolle individuelle Ergebnisse zu finden.
Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann bleibt einem doch das Aussuchen und Entscheiden nicht ganz erspart. Würdet ihr jetzt Geschenke Genius weiterempfehlen?
Ja, das ist für uns nicht so richtig leicht mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich nenne einfach mal ein paar Pro-Argumente für die KI. Die ist erstmal kostenlos, das heißt, wir brauchen keine Abos und auch keine App dafür. Wir können das ganz einfach bedienen. Die ganzen Fragen, ja, das klingt erstmal nach viel, aber man braucht da echt gar nicht so lange zum Durchklicken. Und von der Liste kommen wir dann auch direkt zu den Händlern und werden nicht zum Beispiel zu Amazon oder ganz, ganz großen Verkaufsplattformen geschickt, wie das andere KIs so machen. Und was eben auch sehr cool ist, ist, dass die Fragen individuell sind.
Genau, also man merkt halt beim Durchklicken total, dass das eine auf dem anderen aufbaut und eben kein Schema F ist. Was mir aber ganz krass gefehlt hat, ist eine Frage, und zwar die nach dem Budget. Das finde ich ist für mich total wichtig. In meinem Fall, ich fand ja zum Beispiel diesen Outdoor-Lautsprecher ganz cool, auf den Link geklickt und musste dann da ein paar hundert Euro bezahlen. Das sprengt halt total meinen Rahmen. Das finde ich ist noch sehr wichtig, um die Ergebnisse dann irgendwie auch umsetzen zu können. Was ich so ein bisschen befürchtet habe, ist, dass man durch die KI etwas in Klischees abrutscht. Da sehe ich die Gefahr besonders bei dem Charakter, bei den Hobbys und beim Bildungsweg. Ich fände es cool, wenn man da selber ausruhen könnte, okay, diese Aspekte sind für die Person, die ich beschenken möchte, wichtig und die eben nicht. Am Ende sollte man halt, finde ich, wenn man die Liste durchscrollt, dran denken, okay, das ist eine Auswahl von der KI und wahrscheinlich kenne ich am Ende die Person doch besser, als die künstliche Intelligenz das tut. Vielleicht würde es sich halt auch dann nochmal lohnen, woanders zu gucken, denn es ist eh für mich nicht ganz klar, welche Händler angezeigt werden, welche Produkte und welche nicht. Auf der Website von Geschenke Genius gibt es ein Kontaktformular, über das Händler ihre Produkte einwerten, heißt es da können, also sozusagen platzieren können. Mir ist zum Beispiel aufgefallen bei verschiedenen Personen, für die ich das Tool mal durchgespielt habe, dass immer wieder ein Kartentrinkspiel aufgetaucht ist. Das war immer wieder in der Liste, obwohl es eigentlich gar nicht gepasst hat. Also nicht ganz klar, wie schafft es da was auf diese Liste?
Unser Fazit ist, Geschenke Genius ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee, nur ist eben nicht ganz klar, was die wirtschaftlichen Interessen dahinter sind. Reinschauen lohnt sich aber trotzdem, einfach um mal ein bisschen kreativer zu werden, denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Hat auch zum Beispiel eine Studie aus den 2010er Jahren von der Gesellschaft für Konsumforschung ergeben. Da kam raus, jeder Zweite verschenkt einfach Bargeld. Und das ist nicht kreativ.
Fazit, man kann sich ja mal inspirieren lassen, wenn man anderen ein Geschenk machen will. Auch von der KI-App Geschenke Genius, aber wenn es wirklich passen soll, dann muss es doch von Herzen kommen. Danke Fabi, danke Robin.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 39548.
Bruno hat Geburtstag.
Heute?
Nächste Woche gehen wir hin.
Was wünscht er sich denn?
Was macht denn jetzt für ein Gesicht?
Hä? Hab die Kamera doch aus oder kannst du mich sehen?
Akustische Gesichtserkennung. Ich hör's an deiner Stimme.
Du hörst an meiner Stimme, wie ich gucke?
Ganz genau, Dickerchen. Guckst du etwas verkniffen? Was denn los? Hast du was gegen Bruno?
Ich guck verkniffen? Du sollst nicht Dickerchen zu mir sagen.
Okay, dann nenne ich dich jetzt Kim. Kim.com. Willst du das?
Lass das, Knacki. Sag mir lieber, hast du mir einen Trojaner untergejubelt?
Dir? Einen Trojaner unterjubeln? Geht doch gar nicht. Da musst du schon auf Phishing reinfallen und irgendwo klicken. Ohne deine aktiven Klicks scheitern Schnüffelpferdchen schon mal an TLS.
Transport Layer Security?
Ist nicht mehr so wie zu Zensurselas Zeit, wo ein Innenminister behauptete, man kann Cyberkriminellen Bundestrojaner heimlich installieren, per Huckepack mit einem Sicherheitsupdate.
Kriminelle, denen du sowas unterjubeln willst, sind die letzten, die darauf reinfallen würden. Die meisten haben Ahnung.
Sag's ruhig. Medienkompetenz, deswegen muss man bei Medienkompetenten wohl heimlich in Wohnungen einbrechen, zum Trojaner installieren.
Und Inkompetente landen sofort im Knast?
Auch Kompetente, die meisten wegen üblicher, jahrhundertealter Sachen. Sie protzen, sie quatschen, sie fühlen sich zu sicher. Die meisten Cum-Ex-Leute kommen davon, weil sie die Klappe halten. Kim.com wird wohl ausgeliefert.
Und unser alter Bruno?
Der sitzt noch wegen der Schnüffellöcher in Updates.
Der arbeitet doch analog.
Das war auch kein Huckepack-Trojaner. Das war ein nicht gestopftes Loch. Da kommt jeder durch, auch zum Manipulieren der Gesichtserkennung. Die hat ihn verwechselt.
Dann sind digitale Sicherheitslöcher genauso gefährlich wie analoge Löcher im Maschendrahtzaun?
Viel gefährlicher. Ohne Medienkompetenz siehst du nicht, wer durchkommt und erst recht nicht, was der anrichtet.
Und was schenken wir Bruno zum Geburtstag?
Wenn wir ihm das schenken, sagt die KI, kommt der nie wieder raus.
Etwa für alle Wohnungstüren einen Generalschlüssel?
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Metas KI-System Llama 4 könnte 10-mal mehr Rechenleistung benötigen als das Vorgängermodell. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Friederike Walch-Nasseri.
Das hat Mark Zuckerberg bei seinem letzten Quartalsrückblick verkündet. Einen konkreten Energiebedarf nannte der Meta-Chef nicht. Das Unternehmen rechnet demnach mit erheblichen Kosten, neben dem Energieverbrauch auch für Personal und das Training von Llama 4. Laut Zuckerberg sei man aber bereit, hohe Summen in das neue Sprachmodell und den Ausbau der Rechenzentren zu investieren, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Jeder Fünfte nutzt KI-Chatbots auch, um sich zu politischen Themen zu informieren.
Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der EU-Hochschule zum Thema Demokratie und Bildung. Demnach hat etwa jeder fünfte Deutsche zwischen 16 und 65 Jahren KI-Systeme schon einmal zu politischen Themen befragt. Bei jungen Menschen unter 25 Jahren ist es sogar mehr als ein Drittel. An der Umfrage haben rund 1200 Menschen teilgenommen.
Der deutsche Internetunternehmer Kim.com soll an die USA ausgeliefert werden.
Kim.com heißt mit bürgerlichem Namen Kim Schmitz und ist Gründer der seit 2012 gesperrten Internetplattform Mega Upload. In den USA läuft gegen ihn eine Anklage. Unter anderem werden ihm Geldwäsche und schwere Urheberrechtsverletzungen vorgeworfen. Seit 2010 lebt Kim.com in Neuseeland. Nach langem Rechtsstreit hat der neuseeländische Justizminister jetzt einen Auslieferungsbeschluss an die USA unterzeichnet. Kim.com hat angekündigt, juristisch gegen die Entscheidung vorzugehen.
Deutsche Datenschutzbehörden wollen den sichtbaren Teil von Messenger-Diensten standardisieren.
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat dafür am Donnerstag einen Katalog mit Prüfkriterien veröffentlicht, der zunächst für 3 Monate eingesehen werden kann. Auch private Stellungnahmen sind erwünscht. Der Katalog empfiehlt verschiedene DSGVO-konforme Anforderungen für die Benutzeroberfläche von Messenger-Diensten. Der Katalog soll in erster Linie Datenschutzbehörden bei ihrer Arbeit unterstützen, könnte aber auch Unternehmen dabei helfen, Messenger-Angebote zu überprüfen und zu verbessern.
Die EU-Kommission fordert von Meta eine Begründung für die Einstellung des Analysetools CrowdTangle.
Die Europäische Kommission kritisiert, dass Forschende und Öffentlichkeit ohne das Analyseprogramm CrowdTangle kaum mehr Daten zu Entwicklungen und Nutzerverhalten auf den Meta-Plattformen Facebook und Instagram einsehen können. Ohne ein Echtzeit-Tool für den zivilen Diskurs auf sozialen Netzwerken werde auch die Wahlbeobachtung online kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA erschwert. Meta hatte CrowdTangle am Mittwoch abgeschaltet. Das Programm diente unter anderem zur gesammelten Darstellung von Social-Media-Posts und der Analyse von Desinformationen.
Auf TikTok gibt es bald auch Gruppenchats.
Laut TikTok sollen User ab 16 Jahren bald bis zu 31 weitere Personen in einen gemeinsamen Chatraum einladen können. Innerhalb der Gruppe können die Nutzerinnen und Nutzer dann zum Beispiel gemeinsam ein Video ansehen und dieses untereinander direkt kommentieren. User können Chat-Einladungen laut der Mitteilung aber nur dann annehmen, wenn sich Sender und Empfänger gegenseitig folgen.
Sternzeit, 17. August, Starship, Odyssee im Weltraum und an der Donau. Das Raumschiff glitzert vor dem gekrümmten Erdhorizont, während unter ihm Wasser und Landmassen entlangziehen. Dazu erklingt der Walzer an der schönen blauen Donau. So setzte das Unternehmen SpaceX einen Testflug seines Starship in Szene. Die Musikauswahl verblüfft nur auf den ersten Blick. Science-Fiction-Fans wird sie nicht überraschen. Denn der von Johann Strauss Sohn komponierte Donauwalzer ist auch im Klassiker 2001 Odyssee im Weltraum zu hören. Regisseur Stanley Kubrick lässt zu dieser Musik einige Raumstationen geradezu um die Erde tanzen. Lange zylinderförmige Module, eine Art Shuttle und eine große Station in Form eines Wagenrades, das sich im Walzertakt links herum dreht. Elon Musk und SpaceX sehen sich mit dem Starship offenbar ein wenig in der Tradition des legendären Films aus dem Jahr 1968. Das ist durchaus berechtigt. Nie zuvor war die Raumfahrt so nah dran, aus der Vision von Stanley Kubrick und Autor Arthur C. Clarke Wirklichkeit werden zu lassen. Das Starship könnte schon bald 150 Tonnen schwere Stationen in den Orbit hieven. Im Film 2001 befinden sich Menschen an Bord der tanzenden Stationen. Auch diesen Schritt könnte das Starship in einiger Zeit schaffen. Einmal zieht bei einem Schwenk der Kamera ein weiteres Sehnsuchtsziel von SpaceX durch das Blickfeld, der Mond. Eine Variante des Starships soll in einigen Jahren Menschen bis auf die Mondoberfläche bringen. Dann heißt es auch dort alles Walzer.
Soweit Computer und Kommunikation für diese Woche. Manfred Kläuber war am Mikrofon und sagt Danke fürs Zuhören.